begrüßen euch sehr herzlich bei dem neuen Divan-Vodcast-Format. Das ist das neue Podcast-Format als Video ausgestrahlt vom Divan, dem arabischen Kulturhaus. Und wir verfolgen damit das Ziel oder die Idee, den deutsch-arabischen Kulturaustausch weiter zu fördern, weiter anzutreiben, spannende Gäste einzuladen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen über die verschiedenen Themen, die deutsche und arabische Kultur verbinden. Wir zeigen Gemeinsamkeiten auf, vielleicht auch Unterschiede und möchten vor allem Perspektiven und den weiteren Dialog anregen. Zusammen mache ich das mit meinem Kollegen Ewald König, Journalist.
Und wir machen das mit Dario Hoffmann. Er ist Islamwissenschaftler und Mitarbeiter im Divan, dem arabischen Kulturhaus.
Richtig, ja.
Und wir haben heute einen Gast, mit dem man stundenlang reden müsste, und das werden wir vielleicht auch tun. Professor Udo Steinbach. Er ist der Orientologe schlechthin, Islamwissenschaftler, und das über Jahrzehnte hinweg. Seien Sie herzlich willkommen, Herr Professor.
Dankeschön.
Sie sind 81 Jahre alt. Sie befassen sich seit vielen Jahrzehnten mit arabischen Themen, mit dem Orient, mit den Beziehungen von Deutschland und Europa auf der einen Seite und den arabischen, islamischen Ländern auf der anderen Seite. Wir wollen über Ihr Lebenswerk sprechen. Ich beginne damit, dass Sie eingeschult wurden in der Nähe von Bautzen, als die DDR gegründet wurde. Das war 1949. Da wurden Sie eingeschult. Was war nach der Schule? Wie sind Sie auf dieses Thema gekommen?
Auf das Thema, ja, ich zögere schon hier, Islamkunde, Islamwissenschaft oder Orientkunde, Orientalistik. In den wenigen Worten, die Sie hier gebraucht haben, haben Sie schon eine gewisse Verwirrung angestiftet. Der eine sagt Islamkunde, der andere sagt Orientkunde. Ich sage, ich habe damals Orientalistik studiert. Schon das ist ja signifikant dafür, dass sich in dem Selbstverständnis des Faches irgendwas verändert hat. Und ich glaube, darüber werden wir noch zu sprechen haben, wie aus der Orientalistik der Islamwissenschaftler, der Islamkundler wurde. Jemand, der den ganzen Orient kennen sollte, verengt auf die religiöse Dimension. Aber das kriegen wir vielleicht später. Jetzt nochmal erst zu Ihrer Frage, wie bin ich darauf gekommen? Ich habe einen sehr harten Militärdienst gehabt als Fallschirmjäger. Und wenn man das zwei Jahre lang gemacht hat, dann ist man wie ein Schwamm. Man geht an die Universität und möchte alles aufnehmen, was da überhaupt zu holen ist. Und das habe ich auch anderthalb Semester getan, bis ich gemerkt habe, das gefällt mir alles nicht. Alles Massenfächer, Germanistik, Geschichte, selbst die klassische Philologie waren damals Massenfächer. Und dann habe ich mir vier Kriterien gesucht, nach denen ich mein Studium orientieren werde. Das eine war möglichst wenig Studenten. Das zweite war, ein Fach zu studieren, wo man möglichst viel noch Primärliteratur lesen muss, nicht Berge und Wände von Sekundärliteratur. Das dritte war, ein Fach zu studieren, wo man direkt auf eine Promotion zuarbeiten konnte. Und das vierte Kriterium war Reisen. Und mit diesen vier Kriterien bin ich durch die Freiburger Uni gegangen und bin bei den Vorderorientalen hängen geblieben.
War das zu Ihrer eigenen Überraschung?
Das war zu meiner eigenen Überraschung, weil ich eigentlich keine wirkliche Orientierung hatte. Ich hatte nur meine vier Kriterien, und aber keine Präferenz für irgendein Fach. Ich hätte also auch bei den Linguisten hängen bleiben können oder bei den Sinologen oder so. So bin ich aus bestimmten Gründen beim Vorderen Orient hängen geblieben. Mit Blick auf die vier Kriterien mit vollem Erfolg. Wir waren in Freiburg 10 Studenten und in Basel 2 Studenten. Erstes Kriterium. Zweites Kriterium war, ich habe im dritten Fachsemester, wo ich also noch gar nicht mal richtig Arabisch konnte, meine Doktorarbeit bekommen. Da sagte mein Doktorvater Römer, sagte, Steinbach, da ist so eine seltsame Kategorie von Literatur. Schauen Sie doch mal nach in Alberts Lexikon. Und habe danach geschaut und bei den Volksromanen hängen geblieben. Ein Volksroman, Saad al-Himma, 1000 Seiten arabischer Text, 1906 in Bulak gedrückt. Also wie 1001 Nacht, so etwas. Also ich hatte wirklich freie Wahl, daraus zu machen, was ich wollte. Ich habe Primärliteratur gelesen, wenig Sekundärliteratur gelesen. Das dritte war, ich habe direkt auf eine Promotion zugesteuert und war in 8 Semestern fertig und gereist. Viertes Kriterium bin ich auch noch. Also so ist das eigentlich zustande gekommen. Und das Interessante war dann, wie gestalten Sie dann Ihr Leben? Im Rigorosen war Arabisch, klassisches Arabisch, juristisches Arabisch das Hauptfach. Das erste Nebenfach war Persisch und Osmanisch, also nicht einmal modernes Türkisch. Und das zweite Nebenfach im Rigorosum war Altgriechisch, weil ich mit Altgriechisch mal begonnen hatte. Wie gestaltet man so ein Leben? Das wäre natürlich heute sozusagen ein Rezept für die lebenslange Arbeitslosigkeit. War es damals auch eigentlich, aber ich habe wie häufig in meinem Leben wirklich Glück gehabt. Denn im Jahre 1971, also just nachdem ich fertig geworden war mit meiner Saat al-Himma, beschloss der Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik, dieses große Think Tanks, der ja täglich heute in den Medien erscheint, damals Klaus Ritter, der beschloss, ein Nahostreferat aufzubauen. Das heißt, diese Stiftung, die heute ein riesen Nahostreferat hat, bestehend aus, ich weiß nicht wie viele Kolleginnen und Kollegen, hatte das nicht. Man hatte ein Afrika-Referat, man hatte ein chinesisches Referat, aber eben kein Nahost-Referat.
Wissen Sie warum?
Ja, natürlich. Weil der Nahe Osten nicht Gegenstand unserer Politik war. Unsere Politik war ausgerichtet auf Israel, auf die Gestaltung unserer Beziehungen zu Israel, auf die Wiedergutmachung. Und wir haben ja das Dilemma dann erlebt, 1965, als die arabischen Staaten, die Arabische Liga dann die Beziehungen abgebrochen hatte, weil wir eben Waffen an Israel geliefert haben. Das war also so sensibel, dass man sich mit dieser Region eigentlich nicht befasste, weder politisch noch wissenschaftlich. Also nun im Jahre 1971, nachdem Willy Brandt 1970 als Außenminister gesagt hatte, wir brauchen eine ausgewogene Nahostpolitik. Das war damals ein Riesendiktum, eine ausgewogene Nahostpolitik. Eine Nahostpolitik, die sich nicht nur mit Israel und unserer Wiedergutmachung, mit dem Nationalsozialismus und so weiter befasst, sondern mit der Gegenwart, wo wir eben eine arabische Welt haben, auf die wir Rücksicht nehmen müssen, auf die wir uns einstellen müssen. Nun, aber es war niemand, der das machen konnte. Herr Ritter telefonierte mit dem Sinologen in Münster, in München, und kam dann auch zu meinem Doktorvater und der sagte, da habe ich jemanden, den Steinbach. Der hat mit einem Volksroman aus dem 13. Jahrhundert promoviert. Es war niemand da, der ausgebildet gewesen wäre, sich zu beschäftigen, sich zu interessieren für den gegenwärtigen Nahen und Mittleren Osten. Herr Steppert in Berlin hatte damals gerade begonnen, aber war noch nicht fertig sozusagen. Und so bin ich mit meinem klassischen Studium mit einem Mal buchstäblich über Nacht in das Wasser, kalte Wasser der Politik gestoßen worden bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und ich weiß noch, mein erstes Thema waren die Golfstaaten, die entstehenden Golfstaaten, die Landschaft des Persischen Golfs oder Arabischen Golfs, das war damals sehr, sehr strittig, begann sich zu verändern. Die Briten zogen sich zurück und Staatlichkeit entstand. Und wie würde sich diese Staatlichkeit gestalten? Das war sozusagen das erste Thema. Das zweite Thema, das ich dann ab 1972 bearbeitete, war die Türkei, Außen- und Sicherheitspolitik der Türkei. Da kam ein Herr aus dem Stiftungsrat, also dem Gremium, Beratungsgremium der Stiftung Wissenschaft und Politik auf mich zu, sagte Steinbach, Sie wollen über die Außen- und Sicherheitspolitik der Türkei arbeiten? Ich küsse den türkischen Generalstabschef auf die rechte Wange und ich küsse ihn auf die linke Wange und dann ist kein Problem mit der Außen- und Sicherheitspolitik der Türkei. Über sowas wollen Sie arbeiten. So ging das alles los. Vielleicht noch ein oder zwei Bemerkungen, weil diese Anfänge sehr signifikant sind und unsere Situation heute ja eine völlig andere geworden ist. Der Herr Ritter, Klaus Ritter, der damalige Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik, war der Neffe eines der berühmtesten Orientalisten des 20. Jahrhunderts, Helmut Ritter. Darauf war er mächtig stolz. Und er sagte mir damals, Herr Steinbach, ich weiß, Sie verstehen von der Sache noch nichts, vielleicht interessieren Sie sich gar nicht mal dafür, aber ich muss Ihnen sagen, wer bei mir, bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, sich mit dem Nahen Osten befasst, muss von der Kulturwissenschaft herkommen, nicht von der Politikwissenschaft. Also insofern hatte ich da eine ganz gute Ausgangssituation. Und die zweite Bemerkung, die ich vielleicht noch mache, bevor ich dann etwas weiter blicke, sind die zeitlichen Umstände. Willy Brandt habe ich schon erwähnt, die ausgewogene Nahostpolitik. Aber ich hatte auch bereits gesagt, die Ausbildung der Orientalisten war eine völlig andere, war eine historische, war eine rückwärts gerichtete. Nicht ganz zufällig wurde 10 Jahre vorher, im 1961, von meinem späteren Doktorvater in Beirut das Orientinstitut der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft gegründet, mit dem Ziel, damals wirklich weitblickend, junge Leute nach Beirut zu holen, damit sie die Gegenwart und die Realität des Nahen Ostens, der arabischen Welt, aus der Nähe kennenlernen und auch sprachlich sich qualifizieren können. Also man sieht, wie der Zeitgeist so langsam in Richtung auf den Nahen Osten zuging, auf die arabische Welt zuging, wie die Wissenschaft begann, sich darauf einzustellen. Und diese Interaktion zwischen Wissenschaft und der Aktualität der Wissenschaft oder der Beziehung der Wissenschaft zur Politik, zur Realität, das hat mich immer interessiert und das hat sich auch immer wieder gewandelt. Ich könnte andere Beispiele nennen, wo sich das sehr deutlich niedergeschlagen hat, dass zum Beispiel am 20. Januar 1990, 20. Januar 1990, ich war damals Direktor des Deutschen Orient-Instituts, darauf können wir vielleicht noch kommen, auf diese Einrichtung.
Ja, ganz sicher. Ja.
Aber wir hatten eben keine Möglichkeit, uns irgendwie zu befassen mit Themen, die die Sowjetunion berührten, Zentralasien berührten, den Islam dort berührten, nichts. Am 20. Januar 1990 gingen die Sowjets noch einmal nach Baku hinein mit Truppen, um dort einen Volksaufstand zu unterdrücken. Und als ich das morgens in den Nachrichten hörte und ins Institut zurückkam, habe ich das Hamburger Arbeitsamt angerufen und habe gesagt, diese Meldung bedeutet den Anfang vom Ende der nicht mehr lange existierenden Sowjetunion. Und von heute an wollen wir in die Sowjetunion, in Teile der Sowjetunion, nämlich in die islamischen Teile, hineinschauen in einer anderen Perspektive. Bis dahin war die Perspektive vom Westen aus, vom Bundesinstitut für internationale Studien von Köln aus, im Rahmen von Kremlforschung und so etwas. Ich sagte dem Arbeitsamt, wir müssen von heute an von Süden aus hineinschauen, mit den Augen des Historikers, des Islamwissenschaftlers, des Türkologen, des Iranisten. Und wen habt ihr sozusagen arbeitslose Akademiker Marsch? Die müssen Türkisch können, möglichst promoviert sein, Russisch können natürlich. Und da schickte mir damals das Arbeitsamt 5 Akademiker im Januar 1990.
Die alle arbeitslos waren,
ganz unterschiedliche Qualitäten. Hatten mal viel gereist, waren Russisch konnten, andere konnten besser Türkisch. Aber mit denen 5 Leuten habe ich dann die Kaukasus- und Zentralasienforschung am Institut aufgebaut. Das war damals möglich, die Aktualität zwang mich dazu, aber die Interaktion zwischen einer wissenschaftlichen Entscheidung oder wissenschaftspolitischen Entscheidung und der Politik, das war wirklich faszinierend. Und wenn ich heute nach Baku komme, gehe auf die Höhe ein bisschen herauf, da ist die Straße der Helden, die Straße der Glaubenszeugen. Und ein Grabstein neben dem anderen, 20. Januar 1990.
Sie sind ja auch Mitglied in der deutsch-aserbaidschanischen Gesellschaft. Baku ist ja die Hauptstadt von Aserbaidschan. Bevor ich das Wort weitergebe an Darius Hoffmann, komme ich nochmal auf die 70er Jahre zurück. Sie erwähnten Willy Brandt. Damals war er für Deutschland natürlich der Wegbereiter für eine neue Politik im Nahen Osten. Aber nicht ganz alleine. Ich erinnere mich, ich bin ja Österreicher, an den österreichischen Bundeskanzler Bruno Kreisky, der damals auch sehr engagiert war. Als ganz junger Journalist war ich dabei, als Bruno Kreisky, das war damals eine Sensation, den PLO-Führer Yasser Arafat in Wien empfangen hatte und Muammar Gaddafi von Libyen. Also er hat sie ein bisschen salonfähig gemacht. Also es gab damals den Zeitgeist unter der europäischen Sozialdemokratie, auch andere waren dabei, Spanien und Schweden. Konnten Sie das nachvollziehen oder konnten Sie sogar beratend einwirken auf diese Politik?
In gewisser Weise ja. In diesem ersten Jahrzehnt, würde ich sagen, zwischen 1971 und 1980/81. Warum will ich gleich beschreiben. Stichwort Bruno Kreisky, in der Tat, der hat mir sehr imponiert. Der war natürlich immer ein Übervater sozusagen. Und ich bin ihm einmal an einer signifikanten Stelle begegnet in Genf persönlich. Und zwar ging es darum, im Jahre 1983 hatte der ehemalige amerikanische Staatspräsident Jimmy Carter eingeladen nach Atlanta, um mal festzustellen, was haben wir falsch gemacht in meiner Amtszeit, was haben wir richtig gemacht. Und da hat er seine gesamte Administration eingeladen. Und diese gesamte Administration kam zu der Überzeugung, dass die Europäer und die Sowjets im Nahen Osten nichts zu suchen hätten. Daraufhin habe ich versucht, mit dem Direktor des Instituts für Nahoststudien in Moskau in Kontakt zu nehmen, in Kontakt zu treten, um eine gemeinsame Veranstaltung zu organisieren, um die beiden Underdogs sozusagen, die Europäer und die Sowjets, zusammenzubringen und den Amerikanern mal zu zeigen, dass wir doch etwas zu suchen haben im Nahen Osten. Das ist mir nicht gelungen. Ich bin immer hinter diesem Herrn hergelaufen. Am Ende haben wir beide uns in Genf getroffen. Da hatte Bruno Kreisky eingeladen. Der Direktor dieses Instituts kehrte mir den Rücken und sagte kein Wort zu mir. Er wollte also offensichtlich nicht. Da habe ich Bruno Kreisky gefragt, sagen Sie, Herr Kreisky, wie kommt das? Da sagt sie, wahrscheinlich, weil Sie als Deutscher an ihn herangetreten sind. Wenn Sie als Engländer oder Franzose an ihn herangetreten sind, dann wäre das anders ausgegangen. Meine Begegnung mit Bruno Kreisky, einem sehr weisen Mann. Und damit sind wir natürlich bei einem Thema, das uns vermutlich im Laufe dieser Sendung vielleicht auch sonst noch berühren wird, dass die Nahostpolitik in hohem Maße ein Gegenstand von, sagen wir mal, kreativen Politikern gewesen ist. Und das ist wirklich meine Erfahrung gewesen, immer wieder. Wenn die Wissenschaft irgendeine Bedeutung haben sollte oder haben würde, und mein Institut, das ich von 1976 an geleitet habe, das Deutsche Orientinstitut in Hamburg, wurde ja auch vom Auswärtigen Amt finanziert. Also wenn irgendeine Bedeutung damit verbunden wäre, dann wäre das über wirklich einflussreiche und aktive und interessierte Politiker. Damit impliziere ich natürlich jetzt schon, dass ich da mit Blick auf die Gegenwart gewisse Zweifel habe, ob wir da richtig gut vorankommen werden. Jedenfalls scheint man da doch ziemlich beratungsresistent zu sein.
Wenn ich das jetzt nochmal zusammenfassen darf, also kann man vielleicht sagen, dass Sie so in den Anfang der 60er Jahre praktisch so ein Vakuum gefüllt haben in der deutschen islamwissenschaftlichen Landschaft, auch in der politischen Landschaft, die sich mit diesen Themen Islam, Nahe Osten auseinandersetzt. Und die Frage wäre jetzt noch ein bisschen, wie hat es sich die Jahrzehnte darauf entwickelt? Also Sie haben Willy Brandt angesprochen, die ausgewogenere Außenpolitik. Wenn wir jetzt weiterschauen, Sie hatten auch schon die 90er Jahre angesprochen. Was hat sich wirklich über die Jahrzehnte verändert, vielleicht zum Besseren, zum Schlechten in Bezug auf dieses Thema?
Also zunächst einmal haben Sie recht, dass ich damals vor allen Dingen, sagen wir mal, in den 70er Jahren, also in meinen Anfängen, aber auch noch in den 80er Jahren ein Vakuum gefüllt habe. Es war eben niemand da, der sich äußern könnte oder die sich hätte äußern können. Ich habe es von der Stiftung Wissenschaft und Politik aus getan, später vom Orient-Institut aus. Also zwei Jahrzehnte hatte man fast ein Monopol, das muss ich so sagen.
Als Pionier. Ne?
Als Pionier. Mhm. Und zwar in mehrfacher Hinsicht. Einmal, was die Wissenschaft betrifft und die Themen betrifft. Ich habe das angedeutet, dass es ganz andere Themen war, als das, was man seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges in der Orientalistik oder Orientwissenschaft behandelt hat. Ganz andere Themen. Und das andere, natürlich mehr und mehr kamen die Medien auf einen zu. Ich erinnere mich das noch, dass die Medien kamen und fragten, sagen Sie mal dies und dies und nehmen Sie dazu Stellung. Und vor allen Dingen eben seit der islamischen Revolution oder sagen wir besser iranischen Revolution in den Jahren 1977 bis 79. Da wollten die Leute etwas wissen in den Medien. Die klassischen Orientalisten wussten kaum, was ein Ayatollah ist und welche politische Rolle er spielt. Wir hatten das damals mittlerweile drauf und dann fragten die Medien. Und ich erinnere mich noch, dass man mit dem vollen Elan des Wissenschaftlers da heranging, große Vorträge hielt. Und damals hatte man noch mehr. Nicht nur 1,5 Minuten oder 2 Minuten, damals hatte man auch mal 5 Minuten oder 10 Minuten. So, aber ich war nach 20 Minuten immer noch nicht fertig. Also musste man sich das auch erst aneignen. Also dieser Kontakt war damals sehr selektiv, war sehr stark ausgerichtet auf diejenigen, auf die wenigen, die sich äußern konnten überhaupt. Das ist heute definitiv anders. Wir haben an den Universitäten viele Lehrstühle, politikwissenschaftliche Lehrstühle, islamwissenschaftliche, ich würde noch immer sagen orientalistische Lehrstühle, die sich mit der Gegenwart oder den neueren Entwicklungen, sagen wir 19. bis 20. Jahrhundert, aber eben auch der Gegenwart befassen. Und diese Kolleginnen und Kollegen sind überhaupt nicht mehr scheu, sich bei den Medien anzumelden, sich vorzutragen, und machen das auch sehr professionell mittlerweile. Also das hat sich definitiv verändert. Der Orient ist sehr viel stärker in die Öffentlichkeit hineingetragen worden. Auch die Gegenwart ist in die Öffentlichkeit hineingetragen worden durch die Journalisten, aber eben auch durch Wissenschaftler. Das war damals gänzlich anders. Man lebte irgendwo doch in einer Glocke von Orient, von Sprachwissenschaften und so weiter. Und nur sehr langsam haben wir uns daraus befreien können. Und das Zweite ist, ich deutete das eingangs schon an, was machen wir eigentlich? Islamwissenschaft. Ich habe nie in meinem Leben Islamwissenschaft studiert. Der Islam war ein Teil. Natürlich, man las ein bisschen Koran und dies und das. Aber wesentlich machte man in Freiburg und in Basel, machte man Dichtung, machte man Geschichte, machte man ich weiß nicht was. Aber nicht Islamwissenschaft. Da sehen Sie, wie das Fach sich verändert hat mit Blick auf auch die Bezeichnung, die Selbstbezeichnung des Faches sich verändert hat mit Blick auf die Politik. In wachsendem Maße ist der Islam sozusagen als ein Bestimmungsfaktor der Nahostpolitik in Erscheinung getreten. Fast bis zu dem Punkt, dass man heute nur noch über den Islam spricht, wenn man etwa über Gewalt spricht oder so, dass die Gewalt sehr viel komplexer ist, begreifen die meisten gar nicht. Sie leiten das ab, auch in der Politik leider, auf den Islam. Und so ist aus dem Orientalisten, der die ganze Region betrachtet, die ganze Geschichte betrachtet, vor dem Hintergrund der Geschichte die Gegenwart versteht, ist ein Islamwissenschaftler geworden. Jeder, der sich einigermaßen äußern kann, ist ein Islamwissenschaftler. Das hat sich definitiv auch geändert. Also wir leben heute wirklich in einem ganz anderen Klima, sowohl was das Wissenschaftsverständnis betrifft, als auch was die Kommunikation mit der Öffentlichkeit betrifft und möglicherweise auch was die Kommunikation mit der Politik betrifft. Aber da habe ich meine Skepsis, die habe ich vorhin schon einmal angedeutet. Ich glaube, dass wir in früheren Jahrzehnten sehr viel näher an der Politik dran waren und die Politik an uns, an der Wissenschaft dran war, als das in der Gegenwart der Fall ist. Und die Zäsur, die ich diesbezüglich nennen würde, war 9/11, war der Terrorakt in New York am 11. September 2001. Aber das kann ich bei anderer Gelegenheit noch begründen.
Vielleicht nochmal ganz kurz nur zu dem Begriff Orientwissenschaften, Islamwissenschaften. Sie haben völlig recht, also der Begriff Islamwissenschaftler ist auch ein bisschen irreführend, weil es immer so eine Art theologisches Studium impliziert, obwohl es eigentlich eine Kulturwissenschaft ist über die Länder, die islamisch und arabisch geprägt sind. Insofern stimmt das schon, dass Islamwissenschaft ein bisschen falsch ist. Orientwissenschaft ist ja deshalb so ein bisschen verrufen, weil es noch diesen kolonialistischen Touch irgendwie hat und man deshalb sich den Begriff hinterfragt hat.
Da haben Sie völlig recht, aber ich nehme das für mich in Anspruch. Ich habe niemals den Orient verstanden als ein zu kolonisierende geopolitische Einheit. Ja. Ich habe es verstanden im Sinne von Dialog, von gleicher Augenhöhe. Und das ist ja neben meiner wissenschaftlichen Tätigkeit bis weit an die Gegenwart heran mein Ziel gewesen. Die wissenschaftlichen Ergebnisse im Dialog auf der Basis von gleicher Augenhöhe zu vermitteln. Und das ist ja auch gelungen, wenn ich das nur mal stichwortartig rekapituliere. In den 70er Jahren der euro-arabische Dialog. Mit einem Mal begannen wir mit den Arabern einen komplexen Dialog. Und 1983 habe ich in Hamburg damals als Direktor des Deutschen Orient-Instituts, Genscher hat die Sache eröffnet, sehr signifikant, eine Veranstaltung gehabt über eine ganze Woche, wo sich Gelehrte aus dem europäischen Kontext und Gelehrte aus dem Kontext der Arabischen Liga miteinander verständigt haben. Das war das erste Mal, dass sowas überhaupt passierte. Dann kamen die Iraner mit einem Mal und nach der Revolution, die kamen nach Bonn und wollten etwas wissen über Menschenrechte. Das könnten wir auch noch mal stärker ausführen, das will ich hier nur mal andeuten. Damals kamen natürlich die Israelis und die Amerikaner und sagten, ihr korrespondiert, ihr diskutiert mit Terroristen. Da war die Antwort von Herrn Genscher nur, where are the proofs? Und dann haben wir weitergemacht. Und im Verlauf des folgenden Jahrzehnts, Ende der 80er Jahre, dann mit Roman Herzog in ganz großer Aufmachung in Schloss Bellevue. Also auch da, wo wir versucht haben, die Wissenschaft, Ergebnisse der Wissenschaft, nicht nur der Orientalistik, auch andere Wissenschaften, in den Kontext des Dialogs der Kulturen zu stellen. Also insofern waren wir damals wesentlich weiter in der Kommunikation zwischen der Wissenschaft und der Öffentlichkeit, der Wissenschaft und der Politik. Und ich habe das Gefühl, das ist heute total eingeschlafen.
Obwohl man ja heute viel bessere Möglichkeiten hat, sich zu informieren, schneller und intensiver. Daher ist das schon sehr verwunderlich. zum Streit über die Begrifflichkeit Orient, Islam und so schlage ich vor, das wunderschöne alte Wort Morgenland zu verwenden. Das hat keinen religiösen Touch,
ja,
und
aber
keinen kolonialpolitischen Touch.
Herr König, da kommen wir natürlich kommen wir zu Hermann Hesse und zu Dichtern und zum 18. Also, und 19. Jahrhundert. Da kommen wir wieder daher, wovon wir uns eigentlich befreit haben, aus dem Morgenland irgendwie was Exotisches da zu wissen und darüber zu reden oder eben auch zu schreiben. Davon haben wir uns befreit und sind jetzt in die Gegenwart. In die Gegenwart des Vorderen Orients, nennen wir das so. Denn das ist ja auch, sagen wir mal, Teil des Studiums und Teil meiner Aktivitäten gewesen. Es ist nicht nur der arabische Raum gewesen. Ich habe intensiv über die Türkei gearbeitet. Die Türkei, die ja tiefgreifende Wandlungsprozesse durchgeführt hat. Iran nach der Revolution, ein faszinierender Staat. Eine Revolution, die man erst einmal als Revolution begreifen musste, mit all den Positiven, auch all den Negativen, das da herausgekommen ist. Also wir arbeiten und haben gearbeitet und wollen auch weiterhin arbeiten, über einen großen Teil dieser Welt, Nah- und Mittelost, Mittelmeer, Kaukasus, Zentralasien, aber jetzt natürlich nach Lage der Dinge und der politischen Entwicklungen mehr und mehr auch subsaharisches Afrika. Wir machen einmal im Jahr zusammen mit dem Zentrum Moderner Orient hier in Berlin eine Veranstaltung in der Katholischen Akademie, auch in diesem Jahr wieder, im November. Da geht es immer um Afrika, subsaharisches Afrika, Nahost und Indien, Zentralasien. Das sind die Arbeitsgebiete des Zentrums Moderner Orient. Also verstehen wir diesen Begriff Orient geopolitisch doch in größerem Maße, in einem weiteren Ausmaß als in der Vergangenheit, weil die Interdependenzen auch größer geworden sind.
Erzählen Sie uns noch was über das Deutsche Orient-Institut, das Sie gegründet haben, und erzählen Sie uns die Abgrenzung zu anderen Institutionen, die sich auch mit dem Nahen und Mittleren Osten befasst haben, die es immer noch gibt.
Also letzteres wäre die einfachere Aufgabe, die Abgrenzung. Es gab da praktisch keine konkurrierenden oder benachbarten Einrichtungen zum Orient-Institut, jedenfalls nicht in den ersten Jahrzehnten. Das Deutsche Orient-Institut war eigentlich, auch dies wieder bezeichnend, war eigentlich eine Gründung der Wirtschaft. Die deutsche Außenwirtschaft und auch die deutsche Außenwirtschaft, das Wirtschaftsministerium, finanzierte eine Zeitschrift namens Orient. Damals in den 60er Jahren und in den frühen 70er Jahren. Und dann verlor die Wirtschaft das Interesse und die Stadt Hamburg übernahm dieses Orient-Institut zusammen mit einem Afrika-Institut, einem Asien-Institut und einem Ibero-Amerika-Institut als deutsches Übersee-Institut. Und jetzt trat die Verwandlung ein dergestalt, dass man eben wegkam von den Wirtschaftsthemen hin eben mehr zu sozialwissenschaftlichen Fragestellungen, eben auch am Ende auch religiösen, religiös-politischen Fragestellungen. Und das war dann eigentlich, nachdem ich 1976 Direktor wurde, sozusagen meine Strategie, diese Wandlung zu vollziehen und in eine seriöse, sozialwissenschaftliche, orientalistische Forschung überzugehen, die es bis dahin nicht gab. Über die Universitäten haben wir schon gesprochen. Da war außer Berlin mit Herrn Steppert nicht viel zu holen. Und erst nach und nach entwickelte sich dieses Fach. Und zwar mit externer Unterstützung, eben mit Unterstützung der Stiftung Volkswagenwerk. Hier hat die Stiftung Volkswagenwerk ein Riesenverdienst. Auch wieder signifikant. Mit dem Beginn der Orientforschung, mit dem Beginn einer Orientpolitik oder Nahostpolitik der Deutschen, mit dem Beginn einer Nahostpolitik der Europäischen Gemeinschaft, begann die Stiftung systematisch die gegenwartsbezogene Orientwissenschaft zu fördern. In den 70er Jahren und in den 80er Jahren. Und das war ein Riesenschritt, ein Riesenwind in die Segel derer, die sich jetzt mit den Aktualitäten befassen wollten, nicht nur in der Orientalistik, auch in der Geografie, in vielen anderen Fächern. Aber mit einem Mal trat die Gegenwart des Nahen Ostens sehr intensiv in den Blick der Wissenschaft, der Förderung der Wissenschaft, aber eben auch der Öffentlichkeit und der Politik. Diese Koinzidenzen haben mich immer interessiert und die haben wir dann eben auch ausgelebt in großen Veranstaltungen, die wir gemacht haben. Mhm.
Aber dann kam eben 9/11, Sie haben es angesprochen, und auch noch andere Entwicklungen, und auf einmal hat sich alles verändert. Also das ist jetzt irgendwie der Elefant im Raum. Was ist denn da passiert, dass auf einmal das Interesse nachgelassen hat oder die positive Herangehensweise, das Erkenntnisinteresse und stattdessen so eine, ja, was ist das eigentlich, was wir jetzt heutzutage erleben? Ist es eine feindselige Haltung? Ist es ein Desinteresse? Wie würden Sie die aktuelle Situation im Vergleich zu der vorherigen Situation, die Sie ja eben beschrieben hatten, darstellen?
Das ist eine abwehrende Haltung. Wir waren dabei, sozusagen einander zu integrieren. Wir näherten uns an. Noch einmal diese große Veranstaltung in Schloss Bellevue, damals mit Roman Herzog im April 1999. Das war eine wunderbare, fast möchte man sagen, physische Umarmung, aber auch wissenschaftlich-politische zwischen Europa, immer ganz Europa verstanden, und der arabischen Welt oder islamischen Welt in diesem Sinne. Und diese Attitüde haben wir völlig verloren.
Aber das war auf der politischen Ebene?
Das war auf der politischen Ebene, aber auch auf der wissenschaftlichen Ebene.
Okay.
Das war auf der wissenschaftlichen Ebene und auch, muss ich sagen, auf der publizistischen Ebene. Das, was wir heute erleben an Feindseligkeit und an Simplifikationen im publizistischen Raum, das hätte man sich damals überhaupt nicht erlaubt. So, das ist der große Unterschied. Das macht 9/11 aus. Dieses Geschehen war so brutal, dass man radikal umgedacht hat. Dann kam ja auch, sagen wir mal, ideologisch war das ja so ein bisschen, war der Weg ja geebnet. Da war doch einer gewesen, der hatte vom Clash of Civilizations gesprochen. Nach dem Ende des Ost-West-Konflikts würde jetzt der große Kulturkonflikt ausbrechen. Okay, irgendwie war die Öffentlichkeit, war der politische Raum darauf vorbereitet, dass jetzt so etwas kommen würde. Und es kam dann mit 9/11 und entsprechend haben wir uns verhalten. Wir haben das Ganze wesentlich in die militärische Dimension gesteckt. Denken wir an Afghanistan. Und wir haben das gesteckt in eine Simplifizierung des Begriffs Islam, der Auffassung von Islam. Islam ist eben etwas, was mit Gewalt zu tun hat, weil man diese Gewalt tagtäglich in den Medien nachlesen konnte. Und auf diese Weise ist es eben entstanden, ist es geschehen, dass aus unserem integrativen Blick ein Blick der Feindseligkeit oder der Rückenwendung, der Ablehnung entstanden ist. Das ist das, was wir ja jeden Tag...
Warum kam es zu 9/11?
Kam zu 9/11, weil tatsächlich eine neue Ideologie entstanden war, die wir so noch nicht verstanden haben. Diese Ideologie war gewissermaßen darauf ausgerichtet, die islamische Welt und den Westen zu trennen. Das war sozusagen das Neue. Während man bisher auf Annäherung gemacht hatte, auf Dialog, das habe ich gerade angedeutet, auf beiden Seiten, gab es auch in der islamischen Welt zunehmend seit den 90er Jahren eben eine Ideologie, die wir als Islamismus bezeichnen oder wie immer, die auf Ablehnung aus war. Und 9/11 war dann eben sozusagen der erste große Schlag und man muss sagen, im Nachhinein auch erfolgreicher Schlag in dem Sinne, dass tatsächlich diese Ablehnung stattgefunden hat. Und tatsächlich anstelle der Annäherung, der Zusammenarbeit, des Dialogs, auch auf islamischer Seite bestimmte Gruppen den Kampf gegen den Westen auf die Agenda geschrieben hatten. Und da, denke ich, liegt der große Fehler, dass man in der Politik, in der Öffentlichkeit, vor allen Dingen, das muss man leider auch immer wieder sagen, in den Medien nicht verstanden hat, dass dies nur ein signifikant kleiner Teil der islamischen Öffentlichkeit sei, der dieser Ideologie folgen würde. Und dass dies ja auch eine Ideologie ist, die ja nicht nur sich gegen den Westen richtet, die sich auch richtet gegen die islamischen Gesellschaften, denen Verwestlichung vorgeworfen wird. Mhm. Anstatt also eine Partnerschaft einzugehen mit den Kräften in der islamischen Welt, die selbst betroffen sind von Gewalt und Ablehnung, hat man sozusagen den Islam weitestgehend gleichgesetzt mit Gewalt und hat sie alle in einen Topf getan, mit dem Ergebnis, was wir jetzt ja wieder sehen, dass diejenigen, die an Gewalt glauben und Gewalt ausüben, dabei sind, Oberwasser zu bekommen, jedenfalls immer stärker einen Rückenwind spüren aus Teilen der islamischen Öffentlichkeit in der ganzen islamischen Welt. Also hier ist hat man eine fundamentale Weichenstellung vorgenommen, die uns dahin geführt hat, von der Kooperation, vom Dialog zur Konfrontation zu kommen.
Ich finde das trotzdem komisch einfach, dass Ereignisse wie 9/11 zum Beispiel schon ja auch dazu geführt haben, dass das Interesse, die Neugier an dieser fremden Religion, Kultur trotzdem auch gewachsen ist und dass es auch dazu geführt hat, dass sich immer mehr Menschen eingeschrieben haben in Studiengänge wie eben Islamwissenschaft und das generelle Interesse an dieser Region, was auch immer das jetzt genau bedeutet, schon zugenommen hatte, leider dann trotzdem nicht dazu geführt hat, dass es mehr Expertise gibt oder dass es zumindest diese Stimmen, die wirklich fundiert, differenziert sind, häufiger zu hören sind. Also wäre meine Frage jetzt vielleicht nochmal, welche Rolle spielen in diesem ganzen Gefüge die Medien als Multiplikatoren ja dieses Wissens?
Die Medien, man kann wahrscheinlich nicht von den Medien sprechen. Ja. Es gibt immer wieder Zeitungen, die auch sachgemäß berichten. Das wollen wir nicht klein reden. Aber diejenigen, die, sagen wir mal, die breiten Massen erreichen, die haben, sind den Weg der Konfrontation gegangen und den Weg der Simplifikation gegangen. Und das spüren wir ja tagtäglich. Natürlich haben Sie völlig recht, dass mit einem Mal ein großes Interesse an der sogenannten Islamwissenschaft da war. Islamwissenschaftler wurden in die Botschaften geschickt, wurden überall gebraucht und gesucht, in Geheimdiensten, im Bundeskriminalamt und so weiter, in den Landeskriminalämtern, im Bundesnachrichtendienst und so weiter. Der Markt war leergefegt. Da haben Sie völlig recht. Und die Frage ist in der Tat berechtigt, warum wir gleichwohl den anderen Weg gegangen sind in der Öffentlichkeit und in der Politik. Nicht den Weg der Verständigung, den die Islamwissenschaftler ja drauf haben, das haben sie ja mit ihrem Studium mitbekommen, sondern den Weg der Konfrontation, den eben bestimmte politische Kreise, Kreise in den Medien, den Vorzug gegeben haben. Und dagegen sind wir nicht angekommen. Das ist, wir sind einfach nicht dagegen angekommen. Quantitativ waren wir sehr gut aufgestellt, durch Ausbildung, durch die Schaffung von Lehrstühlen, aber wir haben es nicht geschafft, gegenüber dem Populismus, der am Ende sozusagen die Massen ergriffen hat, etwas entgegenzusetzen.
Das, was früher im Großen 9-11 war, sind heute im Kleinen die vielen Messerattacken als neue Entwicklung, die natürlich diese Haltung des Westens gegenüber dem Orient, gegenüber dem Islam vor allem, immer wieder befeuern. Wie erklärt man sich das? Es sind ja Gott sei Dank kleine Gruppen von solchen Attentätern, aber die schaden nicht nur dem Westen, sondern die schaden auch allen Moslems, die in Europa wohnen und friedlich
sind. Ja, leider. Das ist nun mal leider so. Und natürlich muss man sich fragen, warum das in den letzten Jahren so zugenommen hat. Die Zahlen sind ja bestürzend, die auch gerade wieder das Bundeskriminalamt veröffentlicht hat. Ich glaube, das muss man sehr, sehr sorgfältig sehen. Und ich denke mal, dass wir noch nicht bereit sind, die ganze Komplexität der Situation zu erfassen. Vor allen Dingen in der Politik nicht bereit sind, die ganze Komplexität zu erfassen, aus der heraus dann diese Form von Gewaltanwendung erwächst. Es geht nicht nur um Migranten aus dem Nahen Osten. Es geht nicht nur am Ende um Messerlängen oder wo man ein Messer tragen darf oder nicht. Es geht darum, wo kommt die Missstimmung her? Wo kommt die Feindseligkeit her, dass irgendein junger Mensch sich in Stundenschnelle entsprechend sozialisieren lässt, entsprechend aufrüsten lässt, um am Ende eine Messerattacke zu wagen. Der Frage muss man nachgehen und die führt uns nicht nur in unsere eigene Gesellschaft, da auch, aber die führt uns auch in den Nahen Osten. Und wo im Augenblick die Gewalt so vorherrscht, in Gaza, wo der Westen diese Gewalt mehr oder minder hinnimmt, da fühlen sich andere Menschen betroffen und sie sind schockiert und sie sind verzweifelt und greifen zum Messer. Das müssen wir sehen. Ich denke nicht, dass wir die Lösung dieses Problems nur den Innenpolitikern überlassen können, nicht nur den Leuten überlassen können, die sich mit Migration befassen, sondern eben auch den Außenpolitikern. Unsere Nahostpolitik macht etwas falsch und generiert Gewalt. Das muss man leider sagen.
Nun sind Sie ja wirklich in vielen Gremien auch aktiv, Organisationen. Ist das so eine Form oder eine Möglichkeit, ein Weg, den Sie für sich entdeckt haben, gefunden haben, wie man weiterhin auch außenpolitisch oder innenpolitisch auch gewissermaßen Druck ausüben kann, Einfluss ausüben kann auf die Politik und somit sozusagen noch eine Chance hat, etwas an der Politik auch zu ändern?
Also ich glaube nicht, dass man im Augenblick viel tun kann. Wir sind noch immer einer Welle von Populismus sozusagen ausgesetzt. Aus unterschiedlichen Ecken und die vielen Organisationen, also so viele sind es am Ende auch nicht, die machen, bringen die Wende nicht herbei. Heute ist es so, früher, von der Zeit, von der ich gesprochen habe, kamen sehr viele Impulse von oben. Oder Impulse, die von unten kamen, aus der Wissenschaft heraus, wurden von oben aufgegriffen und in den politischen Raum transferiert. Das haben wir eben heute nicht. Die Populisten beherrschen sozusagen das Feld. Was wir tun können, und das ist ja auch so schön, weswegen ich ja den arabischen Divan von Katar so schätze, ist, dass wir anfangen ganz unten wieder im Kleinen. Dass wir Menschen zusammenbringen, miteinander reden, die auch sich gegenseitig verstehen wollen, die Ausstellungen besuchen und, und. Ich selbst, der ich irgendwann mal mit großen Dingen gehandelt habe als Direktor des Orient-Instituts, befasse mich heute Politik und Poesie im arabischen Raum. Das ist eine Reihe, die ich an der Katholischen Akademie gemacht habe, Politik und Poesie im Vorderen Orient. Wir haben mit Persien begonnen und den arabischen Raum Ende Februar abgehandelt und am 25. September werden wir über die Türkei sprechen. Und nicht wahr, der Ausdruck, die Poesie als Ausdruck von Protest.
Das klingt ein bisschen nach innerer Emigration.
Nicht nach innerer Emigration. Ich versuche, die Räume noch auszugestalten, die mir bleiben. Und wenn eine Akademie sich diesem Thema verschreibt, ja, die Leute wachen auf. Das letzte Gedicht, das vorgetragen worden ist auf der arabischen Veranstaltung am 29. Februar diesen Jahres, war von einem, und wir haben das ganz professionell gemacht, mit arabischer Dichtung, deutscher Übersetzung, mit Schauspielern und so weiter, war wirklich ergreifend. Dieses letzte Gedicht war von einem palästinensischen Dichter, der zugleich Professor an der Universität in Gaza war, für englische Sprache. Der hat es in Englisch gemacht. When I Must Die hieß das Gedicht. Ein ganz kurzes. Und dieses Gedicht haben wir vorgetragen lassen von einer palästinensischen Kollegin aus den USA in Englisch. Wir haben es dann auch nochmal ins Deutsche übersetzt. Der Hintergrund war, der Dichter hat es gedichtet, hat es dem Verleger geschickt, der hat es veröffentlicht und eine Woche später waren er tot, seine Schwester tot und deren ganze Familie platt gemacht in Gaza. Als wir das vorgetragen haben, ganz ohne Schaum vor dem Mund, so nur das Faktum, das mussten wir ja sagen, haben Leute im Publikum geweint. Das ist sozusagen das Moment und sozusagen der Spielraum, den wir im Augenblick haben, um den Leuten zu zeigen, ja, wenn wir es hier mit arabischen Dingen zu tun haben, iranischen Dingen, persischen Dingen, türkischen, islamischen und welche Dingen immer, das sind Menschen wie wir und die handeln wie wir und die wollen eigentlich richtig angesprochen werden. Das ist das, was wir im Augenblick tun können, was der Divan tut, was vielleicht auch noch andere tun, aber ich finde, dass der Divan das besonders ausdrucksvoll gestaltet. Kurz vor der Sommerpause habe ich mit einem Kollegen zusammen in der tadschikischen Botschaft einen Abend gemacht über tadschikische Lyrik von Zarathustra bis in die Gegenwart. Denken Sie einmal an den Tadschikistan. Wie viele Gewalttaten werden den Tadschiken tagtäglich sozusagen in die Schuhe geschoben oder, das ist ja nicht ganz unberechtigt, in Moskau denken wir und anderswo. Und jetzt mit einem Mal hören die Tadschiken ihre Dichtung und die Wertschätzung, die man ihr entgegenbringt. Der Raum war knackevoll. In der Botschaft selber haben wir das gemacht. Und da merken Sie, wie Sie Leute anregen und wie Sie ansprechen können. Und das ist die Art und Weise zu verhindern, dass wir einander auf immer den Rücken kehren, sondern dass wir irgendwie noch Gelegenheiten suchen, wo wir miteinander Auge zu Auge reden.
Wir sind jetzt von der Vergangenheit, die wir eigentlich Ihre Laufbahn unterbrochen haben, wir reden noch später weiter darüber, schon sehr in der Gegenwart gelandet. Aber ich sehe, dass eigentlich die Zeit schon abgelaufen ist für die erste Ausgabe des Podcasts mit Ihnen, Herr Professor Steinbach. Wir kommen in die Endrunde und wir freuen uns, Sie bei einem weiteren Podcast noch einmal begrüßen zu dürfen, weil wir wollen noch ganz vieles von Ihnen wissen.
Auf jeden Fall. Ja.
Hat mich sehr gefreut.
Damit vielen herzlichen Dank auch bei Ihnen fürs Zuschauen und beziehungsweise bei euch fürs Zuschauen. Und wir freuen uns auf die zweite Ausgabe.
Genau, ja. Bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss.
Thank you.